Glück auf Glück auf. Der Podcast kommt. Der hat kein helles Licht bei der Nacht dabei, sondern ganz viel zum Thema Sales, Business und natürlich auch Ruhrpott. Herzlich willkommen bei Glück auf, ein Sales-Podcast mit Andreas Kaldewey. Ja, jetzt nochmal ganz persönlich herzlich willkommen zu Glück auf, ein Sales-Podcast. Und heute wieder eine Folge mit einem Podcast. Bei mir geht es heute ja ein bisschen um Dinge, die vielleicht nicht immer unbedingt logisch, aber psychologisch sind. Mit meinem heutigen Gast. Wir reden über, naja, der Arbeitstitel der Folge ist Resilienz, Mindset und weiteres im Vertrieb. Wie nachher das Thema am Ende wirklich sich auskommt, das werden wir gleich feststellen. Mein heutiger Gast ist viele, viele Jahre im Vertrieb, viele Jahre zunächst im Automotive-Bereich, später in anderen industriellen Branchen, jetzt im Bereich der Weiterbildung. Er hat eine Ausbildung zum systemischen Coach. Er ist, kann man auch sagen, Weltbürger, sowohl von der Herkunft her. Ich glaube, wenn ich die ganzen Stationen, die du mir erzählt hast, auch noch mitnehme, bist du wahrscheinlich auch ziemlich polyglott. Insofern freue ich mich über meinen Gast heute aus Essen zugeschaltet. Also wir bleiben auch wieder im Pott. Bei mir ist der Francisco Pelzig und ich darf Paco zu ihm sagen. Paco, grüß dich.
Hallo Andreas, ja, ich bitte darum, gerne.
Jetzt bin ich aber tatsächlich an dem Punkt erstmal neugierig. Polyglott wahrscheinlich doch tatsächlich, ne? Vom Geburtshintergrund und Studienorten. Welche Sprachen sprichst du alles?
Ja, also ich bin in Madrid geboren, aber in Bochum aufgewachsen, lebe jetzt in Essen, das hast du ja schon erwähnt. Also ich spreche fließend und kann in den Sprachen auch Trainings geben und Coachings, Deutsch und Spanisch, natürlich meine Muttersprachen und dann Französisch, weil ich dort 8 Jahre gelebt habe und das auch da noch zusätzlich theoretisch gelernt habe und natürlich Englisch, Business Englisch, weil ich sehr oft in internationalen Unternehmen gearbeitet habe. Polyglott, ja, weil ich sehr viel reisen durfte für meine Kunden, für meine Key Accounts. Aber ich verorte mich, würde mich eher so in Richtung mediterran, westeuropäisch verorten.
Okay. Okay. Ja, das passt ja auch mit den Ländern. Das passt dann ganz gut. So, aber verortet im Pott geboren, viele Jahre in Bochum und jetzt ja in Essen lebend. Und du weißt, ich stelle ja immer so 2, 3 Fragen zum Pott zum Anfang. Das erste ist für mich immer, ja, gerade wenn man im Pott lebt, was ist der Pott für dich? Was stellt der Pott für dich letztendlich dar? Warum ist der Pott lebenswert?
Für mich ist der Pott lebenswert, weil die Menschen und gut, es mag auch ein Vorurteil oder Stereotyp sein, aber ich nehme die Menschen im Pott eher als unkompliziert, direkt, humorvoll, menschlich wahr. Und ich finde die Lebensqualität im Pott, ich wohne also im Essener Süden, ne, in der Nähe Baldner See, ja. Sicher, das Wetter ist moderat, also ich finde, man kann hier wunderbar Lebensqualität aufsaugen.
Was du gerade gesagt hast, ist jetzt sehr, sehr spannend. Ich hatte ja mittlerweile schon ein paar Interviews auch von Leuten aus dem Pott oder aus dem Pott-Umland und genau dieses Ding über die Mentalität, über den Menschentypen, das ist das, was bisher jeder irgendwo gesagt hat. Mit anderen Worten, aber eben ja dieses klare, direkte, gerade heraus, Herz auf der Zunge, wie auch immer man das nennen mag. Also das ist tatsächlich das, was jeder irgendwo erwähnt hat, wenn er an den Pott denkt und auch selber eben hier wohnt.
Da wird da wahrscheinlich ein bisschen Wahrheit.
Da wird Wahrheit dran sein. Ich sehe es ja genauso. Ne? Jetzt haben wir natürlich als Pöttis auch immer mal wieder mit Vorurteilen zu leben. Du hast gerade schon selber gesagt, ja, Baldner See, schöne Ecke. Pott ist auch durchaus grüner, aber ich will nämlich selber gar nicht da reingrätschen. Welche Vorurteile hast du denn selber vielleicht auch schon mal mitbekommen im Sinne von, oh Gott, wie kann man nur in Essen, Bochum, wie auch immer leben? Das ist doch furchtbar da, weil. Gibt es da was Sachen, die du gehört hast?
Ja, gut. Also wir sind jetzt nicht dafür bekannt, obwohl ich versuche, mich vernünftig zu artikulieren, dass wir jetzt die schönste reinste Version des Deutschen von uns geben. Ne? Mit dat und wat streuen wir gerne mal ein. Also dieses sprachliche Vorurteil. Und ich finde ein anderes Vorurteil, was aber meines Erachtens also wirklich ein Vorteil eigentlich ist, ist dieses Multikulti. Ich bin ja schon viel in der Welt rumgereist und ganz ehrlich, wir sind alle nur Menschen mit Gefühlen, mit Leidenschaften und ich finde, das zeichnet den Pott auch aus, dieses Vielfältige an Kulturen, dieser Schmelztiegel. Und wenn ich das mal so sagen darf, obwohl ich neben dem Stadion von Real Madrid geboren bin, bin ich ein glühender VfL Bochum-Fan. Und auch da natürlich der Fußball, der verbindet hoffentlich meistens auf respektvolle Art und Weise die unterschiedlichsten, die diversesten kulturellen Hintergründe und Personen.
Ja, auch das kann ich total nachvollziehen. Ich gebe es offen zu. Ich habe ja bewusst den Podcast als Podcast gewählt und als ich selbst ein kleines Kind war, ich bin ja gebürtiger Duisburger, also ich bin hier aufgewachsen, ich habe mich immer extrem echauffiert, wenn meine Familie dat und wat gesagt hat. Ich kam halt aus so einer typischen, wie das halt war, ne, waren alle entweder bei Tissen oder unter Tage in den Vorgenerationen. Und ja, ich bekenne, ich kann offenes, richtiges Hochdeutsch reden, vielleicht nicht ganz so toll wie die Hannoveraner, aber ich kann es. Aber ich glaube, das macht auch ein bisschen diesen Reiz dieses Podcasts aus. Ich zelebriere das schon ein bisschen hier bewusst, vielleicht auch manchmal zu überpacen. Ich habe da Spaß dran. Ne? Das muss man einfach sagen.
Beseitige gegönnt, Andreas.
Ich mache das mit einer gewissen Absicht tatsächlich. Ja. Und zu dem anderen, du hast absolut recht. Und das Spannende, weißt du, warum wir diesen harten Dialekt hier haben? Der ist ja auch in der Historie begründet. Und zwar liegt es daran, gerade wenn man so ein bisschen noch mal ein bisschen zurückdenkt, also meine Oma selber, ich bin im Duisburger Norden, also kurz vorm Niederrhein schon, Grenze Dienstlaken aufgewachsen und meine Oma selber hat platt gesprochen. Die konnte das sehr gut, weil 40 Kilometer bis oder 50 bis zur holländischen Grenze, der Niederrhein, ein Teil des Münsterlandes oder
Bielefeld.
Ja, nee, das ist die andere Ecke. Was ist denn hier? Borken. Ist ja egal. Auf jeden Fall Teil des Westmünsterland, so heißt das. Ist hier ja vor der Haustür, 40, 50 Kilometer weg. Da wird ja zum Teil eben auch schon platt gesprochen durch die Nähe zu Holland. Und das ist das, was ursprünglich auch mal hier in der Region gängig war, so bis tatsächlich das Zeitalter der Industrialisierung. Und dann sind im Zeitalter der Industrialisierung sehr, sehr viele Menschen aus den damals oder den heute polnischen Gebieten rübergekommen, wo eben keine Industrie war, wo sehr viel Bauernland noch gewesen ist. Und dieser polnische Einschlag, ja, das Polnische oder überhaupt die slawischen Sprachen haben ja so etwas Hartes in ihrer Aussprache. Das hat eben diese Härte in den hiesigen Dialekt gebracht. Ja, und dadurch ist dieses dat und wat und auch ein bisschen was Schlottriges eben hier hingekommen.
Okay.
Also das ist
zugelernt.
Letztendlich ein Ergebnis aus der Industrialisierung, eine Sache, die jetzt, ich sag mal so 150, 170 Jahre begründet liegt. Ja, Industrialisierung ist vielleicht jetzt nicht ganz so unser Thema, wobei auch damals musste man Sachen verkaufen. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, weil wir haben im Vorgespräch haben wir über ein paar Dinge nachgedacht. Mensch, über welche Themen können wir reden? Was könnte die Leute interessieren? Wollen wir über Key Accounting reden? Wollen wir über Vertriebsmethodiken reden? Wollen wir über Automotive reden? Und dann kamen wir tatsächlich zu dem, was bei dir auch so mit eine deiner letzten Fortbildungen war, nämlich das Thema systemisches Coaching, wo wir ja dann doch irgendwo in sich verändernden Zeiten auch im Vertrieb, glaube ich, eine ganz andere Mentalsituation haben, wo sich auch im Vertrieb einiges geändert hat. Aber jetzt erklär uns doch bitte nochmal, weil dann können wir da, glaube ich, super einsteigen. Was genau ist ein systemisches Coaching oder was verbirgt sich dahinter?
Ja, erstmal vielen Dank für die Gelegenheit, dass ich das dazu mal was sagen darf und auch diese Verbindung zwischen systemischem Business Coaching und Key Account Vertriebsthemen, die ist vielleicht auch gar nicht so offensichtlich. Also der Begriff Systemik oder systemisch in dem Kontext bezieht sich darauf, dass wenn eine Person, ein Coachee, das ist ja die zu coachende Person, ein Coachee etwas ändert bei dem eigenen Verhalten, dann wirkt sich das natürlicherweise auf die eigenen umliegenden Systeme aus. Und Systeme werden hier zum Beispiel der Freundeskreis, der Beruf, die Familie, das Hobby etc. bezeichnet, sodass, wenn man selbst Dinge an sich verändert, dann hat das immer auch Auswirkungen auf die Systeme. Ich gebe ein Beispiel, wenn ich an meiner Diät, an meiner Art und Weise, wie ich esse, was ändere, dann wirkt sich das automatisch nicht nur hoffentlich auch auf mein Gewicht aus, aber zum Beispiel auch, so wie meine Frau und ich zusammen zu Hause kochen, was wir einkaufen. Das heißt, ich kann nicht Dinge an mir selbst verändern und glaube dann, dass meine Umwelt davon nicht betroffen ist. Das ist so ein bisschen so das Thema des Systemischen.
Ja, okay. Geht das in beide Richtungen? Ich denke an diesen berühmten Satz, der Mensch ist letztendlich die Summe der fünf Personen oder wird bestimmt von den fünf Personen, mit denen er am meisten zu tun hat. Also geht es auch in diese Richtung oder ist es tatsächlich eher so, wenn ich was ändere, dann verändert sich was um mich rum. Ich hatte ja letzte Woche die Folge Arbeit an der Stimme. Arbeit bedeutet auch Arbeit am Kern des Menschen. Das ist ja auch schon eine systemische Veränderung am Ende des Tages.
Absolut, ja. Auf den ersten Teil der Frage zurückzukommen. Ich glaube nicht, dass es zwingend immer nur mit den fünf engsten Menschen zu tun hat. Ich glaube schon, dass das eher systembezogen zu sehen ist. Wenn ich also, weiterhin das Thema Gewichtsreduktion, vielleicht geht damit einher, dass man auch weniger Energie hat in dieser Zeit, in der Umstellung. Und das bewirkt dann auch wieder, dass man vielleicht weniger Energie hat, auch zu arbeiten mit den Kunden. Und deswegen sollte man in einer Zeit, in der man vielleicht auch eine Diät macht oder so, durchaus die Auswirkungen auf die Energie am Arbeitsplatz schauen.
Okay, verstehe ich. Also so ein komplett anderer Zusammenhang, also okay, die Gesamtenergie nimmt runter, geht runter, wegen der Diät an sich. Also ist so eine Art Effekt quasi, so eine Übergangsphase, weil Ziel ist ja eigentlich, nach der Diät dynamischer zu sein, gesünder zu sein und dann wieder mehr Energie zu haben. Muss ich aber dessen bewusst sein, dass man so eine Phase sozusagen durchmacht, in der man vielleicht seine Arbeit anders organisieren muss? Oder so, oder wo man sagt, so, weißt du was, ich mache das vielleicht nicht gerade, ich starte damit jetzt nicht in der letzten Woche des Monats, wo ich ständig am Telefon bin und Anfragen hinterher telefoniere, ob da jetzt ein Auftrag rauskommt.
Genau, oder, und jetzt sind wir, glaube ich, dann, wenn ich mir das erlauben darf, mitten in medias res, wenn ich das Thema Key Account mir anschaue oder auch Vertrieb. Und ich weiß, dass ich zu einer bestimmten Zeit, vielleicht auch auf einer Messe, dann vielleicht mit Kunden viel zusammensitze, auch mal abends essen gehe. Vielleicht sollte ich genau in der Zeit nicht unbedingt eine Diät einstreuen, weil dieses gesellige Element wird dadurch natürlich betroffen, wenn ich dann vielleicht gewisse Dinge mit den Kunden und Kundinnen nicht zusammen essen und trinken darf. Na, ist das vielleicht ein ungünstiger Zeitpunkt.
Verstehe ich. Weil es auch so eine gewisse Erwartungshaltung gibt. Ja, so dieses, wenn wir hier schon so ein Geschäftsessen machen, dann erwarten wir von dir auch, dass du, wenn wir halt alle, ich nenne es mal einfach, ins Brauhaus gehen und uns eine Schweinshaxe reinpfeifen, dann ist die Erwartungshaltung da, dass man selber auch vielleicht irgendwie nicht unbedingt einen Salat mit Hähnchenbrust isst, oder?
Ja, so in der Richtung. Wobei, ganz ehrlich, ich finde, das hat sich zum Glück in unserer Zeit ein bisschen geändert. Ich glaube, dass, vielleicht kannst du mir dazu auch was sagen, ich glaube, dass das Verständnis und die Flexibilität diesbezüglich schon zugenommen hat. Wenn ich daran denke, wie es vor 20 Jahren war, ja, dann ist man vielleicht nicht einfach so davongekommen, wenn man gesagt hat, du, ich trinke so gar kein Alkohol oder heute gar ein Fläschchen Wein oder mit dem Kunden, das wäre vor 20 Jahren vielleicht nicht so gut angekommen. Heute hat man da, glaube ich, mehr Verständnis füreinander.
Ist, oder wie siehst du das? Ist so. Also ich kann mich selbst noch erinnern, vor, boah, das war zwei, das ist jetzt so 16 Jahre her, da hatten wir eine Vertriebstagung von meinem damaligen Arbeitgeber. Da hatten wir, weiß ich nicht, es war halt eine, da war ich halt im Bereich Internet, ja, Marketing, Webseiten, Design, SEO und sowas aktiv. Die haben mit über 30 Niederlassungen bundesweit gearbeitet, also ein sehr, sehr strukturierter Vertrieb. Ja, und wir als Niederlassungsleiter waren dann alle mit auf einer Schulung auf Mallorca, waren ein paar Tage in Pagera, und im Rahmen des Ganzen gab es dann auch einen Abend zum Ballermann. Und ich trinke Alkohol, ja, ich trinke aber wenig Alkohol, weil ich selbst bei großen Sachen, ich kann diesen Kontrollverlust nicht ab. Ja, also ich kann, das Schlimme ist, ich kriege mit, dass ich die Kontrolle verliere. Ich kann aber nichts dagegen machen. Das ist so wie so ein Gefangenendilemma, ja. Ich merke selber, ich fange jetzt an zu lallen oder Blödsinn zu reden. Und deshalb habe ich irgendwann für mich beschlossen, ja, mal ein Glas Bier oder ein Glas Wein oder zwei, und dann ist aber auch gut. Und auf dieser Veranstaltung ging es dann abends dann auch noch in den Bierkönig. Und das war im April noch nicht so die Massen los. Also wir hatten einen Großteil des Ladens, eine ganze Ecke da für uns selbst. Und dann sind die Führungskräfte, also auch Vertriebsdirektor und zwei, drei Vertriebsleiter, ja, selbst die sind mit auf den Tisch gekrabbelt und haben dann, muss man einfach sagen, besoffen am Tisch getanzt. Und ich wurde ein bisschen komisch angeguckt, weil ich irgendwie nach zwei Bier gesagt habe, nee, jetzt bleibe ich hier an meinem Wasser. Und das wurde mir echt eine längere Zeit auch noch in dem Unternehmen wirklich negativ angekreidet, ne? Also wo ich so dachte, ey Leute, ich habe doch zwei, drei Bier getrunken, aber ich bin jetzt hier einfach nicht derjenige, der, sorry, wenn ich das hier heute so formuliere, wie ein Party-Assi sich auf den Tisch stellen muss, ja, und da irgendwie rumtanzt. Das bin ich, also ich kann durchaus feiern und auch, ich bin ja Hobbymusiker, ich kann auch eine Rampensau sein, ja, aber ich muss nicht zu dem miesesten deutschen Schlager und Coco Jumbo mich da irgendwie auf so. Nee.
Brauche ich nicht. Andreas, aber ich brauche das auch nicht übrigens. Ich kann das super gut nachfühlen. Aber in dem Moment warst du außerhalb dieser Gruppe.
Richtig, ja.
Und dessen, das war eine bewusste, gut, ich denke mal, das war eine bewusste Entscheidung für dich, von dir, wobei du dir vielleicht in dem Moment nicht darüber im Klaren warst, wie sehr das die anderen eventuell dann gestört hat. Aber, und da sind wir ja auch schon beim Thema Resilienz, Mindset mittendrin, weil das sind so Entscheidungen, die muss jeder für sich persönlich auch treffen. Auch das Treffen, auch die, das Thema Energie. Ich kann mich daran erinnern, ich war ja nun auch 15 Jahre lang Vertriebstrainer, Key-Account-Trainer für große Unternehmen wie Siemens, HP etc. und durfte dort ganz viele, ganz tolle, verschiedenartige Leute treffen in den jeweiligen Kundenorganisationen. Aber es gibt nun mal auch den Typ Trainer, der seine Energie dann daraus zieht, dass er abends dann noch mit den Teilnehmern an der Bar sitzt, eine gepflegte Unterhaltung, auch mal vielleicht ein Bierchen. Das ist eine Art von Energie, sich zuführen als Trainer. Und es gibt die andere Art, und so war ich gestrickt. Ich musste dann, nachdem ich natürlich mit den Kunden zu Abend gegessen hatte, dann auf mein Zimmer und alleine sein. Und daraus zog ich dann meine Energie. Und dieses Bewusstsein, was für einen selbst gut ist, diese Selbstreflexion, die Fähigkeit dazu, sich dessen bewusst zu sein, das ist, glaube ich, ganz besonders im Vertrieb eminent wichtig, um auf Dauer zu überleben und leistungsfähig zu sein.
Ja, verstehe ich. Kann auch das, was du gerade erzählt hast, total nachvollziehen. Bei mir ist es so, ich glaube, da kommt, ohne dass ich jetzt über Horoskope reden möchte, aber ich glaube, da kommt bei mir der typische Zwilling durch. Ich könnte es mal so. Also ich könnte, vielleicht hängt es dann auch von der Gruppe ab. Ja, also ich glaube, ich könnte sagen, so Leute, jetzt heute Abend bin ich einfach mit dabei und wir trinken noch, wie gesagt, ein, zwei Bier, mehr da nicht, aber quatschen einfach noch bis in die Puppen. Oder eben auch, ach nee, wisst ihr was, ich habe ein Buch bei, ich habe noch zu tun, selbst wenn ich nichts zu tun habe. Mittlerweile kann man sich mit Kopfhörern, Spotify, Podcasts und anderen Dingen auch sehr gut beschäftigen und muss die Glotze nicht anmachen. Kann was für seinen Kopf tun, da gibt es ja ganz tolle Möglichkeiten. Oder auch eine Runde spazieren gehen, je nachdem, wie das Wetter gerade ist und wo man ist. was du gerade aber auch sagst, so eine Vertriebsorganisation, also ich nehme jetzt mal nicht die Situation, dass wir so ein Unternehmen haben, wo wir einen Einzelvertriebler haben, ja, Maschinenbauer hat das ja schon mal gerne, die kleinen Maschinenbauer haben ja oder kleineren haben ja schon mal gerne einen Vertriebler oder Handwerksbetriebe, weil es da der Chef, der Inhaber nicht mehr gebacken kriegt, das auch noch neben den anderen Dingen zu erledigen, sondern ich nehme jetzt mal ein Unternehmen, wo wir wirklich eine kleinere Vertriebsgruppe haben. Mhm. Wie groß ist denn da die Gefahr, sei es auf der Messe, sei es bei einer Vertriebstagung, dass der ein oder andere, der eigentlich einen guten Job macht, aber weil er nicht in dieses übliche Raster reinfällt, dass der so ein bisschen wie ein Teamstörer dargestellt oder also sich wie ein Teamstörer vorkommt? Verstehst du, was ich meine?
Absolut, Andreas. Und die kurze Antwort ist, die Gefahr ist sehr groß. Ich kann dir zwar nicht aus dem Vertriebskontext, aber meine allererste berufliche Stelle ist nämlich genau daran gescheitert. Ich würde nicht sagen, dass ich als Störer empfunden wurde, aber ich war nicht Teil des Teams. Und zwar war das damals in Paris. Ich war bei Elvia Assistance. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nee. Das ist so eine Reiserücktrittsversicherung. Elvia, ich glaube, ein Schweizer Unternehmen, und ich war damals im Teil des dieses 24-Stunden-Teams, die für weltweite Notanrufe zur Verfügung stehen musste und dann eventuell Reiserücktransporte organisieren musste.
Okay.
Also ein sehr spannendes Thema, ne? Also Médecins Sans Frontières war zum Beispiel eine unserer Organisationen, mit der wir zusammenarbeiteten. Also wirklich tolle, interessante Leute, tolle Projekte. Und ich wurde in dieses Team aufgenommen. Wir waren insgesamt 8, glaube ich, 24-Stunden-Schichten. Ne? Das heißt, großes Vertrauen, was man aufbauen musste und so weiter. Fachlich war ich wohl auch super dabei. Aber nach 6 Monaten hat mir unser Chef gesagt, Paco, du machst einen super Job und so weiter. Aber ich habe mich nicht, weil ich mich privat eben anders orientiert hatte, wurde ich nicht als vollwertiges Teammitglied akzeptiert. Und deswegen hat man meine Probezeit nicht verlängert damals. Mhm. Ist jetzt schon 35 Jahre her. Aber ich fiel aus allen Wolken, weil ich jobmäßig, performancemäßig einen super Job gemacht habe. Und das, ne, um auf deine Frage zurückzukommen, ist sehr wohl möglich. Dann passt man eben gerade dann nicht ins Team.
Genau, ins Team, was ja das System ist, ne? Um den Bogen.
Richtig.
Genau. Jetzt muss ich an dem Punkt fragen, weil du gerade selbst sagst, aus allen Wolken gefallen, wie fühlt man sich dann? Vom Kopf gestoßen? Oder kommt dann irgendwie so ein Verständnis mit der Zeit?
Ja gut, mit der Zeit kam natürlich das Verständnis, ne? Sondern ich kann dir, sonst könnte ich jetzt nicht so abgeklärt darüber sprechen,
ja.
Aber ich kann dir sagen, mit 26 oder wie alt ich da war, das war wie ich habe die Welt nicht verstanden, dieses eben abstrahieren können, dass du da nicht reinpasst, die Performance gebracht hast. Und das ist ja auch oft so im Vertrieb, dass man abstrahieren muss zwischen persönlichen Vorlieben, Abneigungen und den Leistungen des Unternehmens und dem, was der oder die Kunden in einem bestimmten Moment benötigen. Das heißt, ne, mit breiter Brust, boah, ne, überzeugt von der eigenen Produktpalette, Mensch, das musst du doch gut finden, lieber Kunde. Und dann aber, weil es aus gewissen Gründen und Rahmenbedingungen eben nicht so gut in die Einkaufspolitik und in das, was gebraucht wird, passt. Ja, passt nicht. Und da sind wir nämlich auch wieder beim Thema Resilienz. Wie verarbeite ich als Vertriebsmitarbeiter oder als Keycounter diese Rückschläge? Und da auch wieder der große Unterschied, wenn ich das eben noch sagen darf, Andreas. Ich glaube, dass man als Vertriebler, als, sagen wir mal, normaler Vertriebler, da auch eine noch viel schnelllebigere Resilienz mitbringen muss, weil eben die Rückschläge durch diese feinere Taktung der Verkaufsprozesse noch viel mehr mitbringen muss als Key-Account-Manager, der natürlich mit größeren Volumina zu tun hat, aber eben nicht in dieser Taktung.
Da hatten wir ja letztendlich auch schon drüber gesprochen und den Gedanken lass uns bitte hier auch nochmal aufgreifen. Ich habe ja vorhin oder gerade den Bogen gespannt zu diesen Webseiten damals. Also ich komme ja ursprünglich aus dem Versicherungsvertrieb. Mein erster Vertriebsjob war im Versicherungsbereich. Und als ich da im B2B gelandet bin, waren alles immer schnell drehende Sachen. Das heißt, für mich war es völlig normal, dass ich in einer Woche mehrere Abschlüsse reinhole. Für mich war es eigentlich fast schon schlimm, wenn ich einen Tag hatte, an dem ich keinen Umsatz reinholte, weil das war für mich die völlig normale Denke. Und dann bin ich ja irgendwann im technischen Schrägstrich im Projektvertrieb gelandet. Und da war es tatsächlich für mich so gerade am Anfang, weil wir ganz andere Zyklen haben. Ja, da redest du eben nicht mehr davon. Ja, also bei uns, ich meine auch da, auch im B2B gibt es natürlich schnell drehendere Branchen. Ich nenne es mal einfach nur die Verbrauchsmittel, Schmiermittel, Schrauben, Autoteile oder weiß ich nicht was alles. Oder wenn du halt auch Händler belieferst. Oder vielleicht auch sogar der Sanitärbereich, wo du natürlich ein höheres Volumen hast an Aufträgen. Aber wenn du einen technischen Vertrieb hast mit Investitionsgütern, dann kann es tatsächlich ja schon mal vorkommen, dass eine Woche oder zwei überhaupt kein Auftrag reinkommt. Ich habe auch schon mal einen Monat gehabt, da ist dann nichts passiert. Und ganz am Anfang ging es mir eben tatsächlich so, als ich diesen Switch machte, da hatte ich dann auch irgendwie gestartet, Basisschulung, ein paar Basics, so, und dann passierte erste Woche nichts, zweite Woche nichts, dritte Woche nichts, und ich hatte echt schon Angst. Mist, du hast nächste Woche ein Gespräch, ja, mit deinem Vertriebsleiter, weil der sagt, du mein Freund, das wird mit uns nichts. Dem war aber nicht so, weil denen einfach völlig im Klaren war, dass die Startzeit, bis man das erste Mal was verkauft oder überhaupt bis ein Projektzyklus sich so weit entwickelt, um Umsatz zu machen, ein ganz anderer ist als der, den ich gewohnt hatte. Und ich musste hier komplett mein Mindset auch ändern, um mich nicht selber unter Druck zu setzen. Um nicht selber, ne, was ich gerade schon sagte, ne, da war der Schiss dabei, ich kriege die Fleppen, weil ich keinen Umsatz mache, weil es zu lange dauert. Dem war aber gar nicht so. Also in vorherigen Dingen wäre es wirklich so gewesen, wenn du 3 Tage in Folge keinen Umsatz gebracht hast, dann wurde es schon kritisch. Ja, wenn die ganze Woche nichts war, dann wurde wirklich mal ein Karrieregespräch geführt. Ja, das ist in so einem schnell drehenden Vertrieb ist sowas völlig normal. Und das heißt natürlich auch ein Mindset-Change, der natürlich einerseits wieder zurück zum System mit dem System zu tun hat, den aber auch nicht jeder hinkriegt. In beide Richtungen nicht, muss man einfach sagen.
Ja. Und wenn ich auch nochmal an so fundamentale Unterschiede denke zwischen Vertrieb und Key Account Management. Etwas, was auch sehr, wie ich finde, stark unterschätzt wird, was zum Skillset eines Key Accounters mit dazu gehören muss, ist das Thema interne Verhandlungen. Weil du als Key Accounter, zumindest habe ich das damals immer so empfunden, genauso viel auch mit deinen internen Stakeholdern verhandeln musst, wie mit den Kunden selbst. Natürlich auf einer anderen psychologischen Ebene auch, aber teilweise bist du ja der, sagen wir, Anwalt des Kunden in deinem Unternehmen.
Ja.
Und das erfordert natürlich auch sehr viel Fingerspitzengefühl. Du musst dich selbst sehr gut organisieren, mit wem Stakeholder spreche ich wann, worüber, wie transportiere, wie kommuniziere ich das meinem Kunden, wann bin ich fast schon über eine bestimmte Schwelle, über die internen Regeln habe ich mich hinweggesetzt, um, sagen wir mal, langfristig das Geschäft mit dem Kunden dann auch nach vorne zu treiben, ohne natürlich, sagen wir mal, die Werte des eigenen Unternehmens auch zu verlassen. Aber all das sind so Spannungsmomente, die muss ich als Key Account Manager natürlich auch immer gut managen.
Das sind Dinge, genau, da sehe ich hier jetzt mal unabhängig davon, ob ich es Key Accounting nenne, aber auch im Projektvertrieb, im Investitionsgütervertrieb, da hast du ja eigentlich schon kaum eine kleine Investition, so muss man es ja einfach sagen. Da ist es eben tatsächlich auch, oft muss ein Projekt noch nach innen selbst nochmal mitverkauft werden, in Anführungsstrichen, weil vielleicht irgendwelche Sonderanpassungen notwendig sind, weil vielleicht hier die ein oder andere Sonderlocke notwendig ist, während bei einem schnell drehenden Geschäft in der Regel diese Sonderanpassungen, Sonderlocken, wie man sagen würde, gar keine Rolle spielen. Die sind gar nicht vorgesehen. Ja, da sagt man lieber, komm, weißt du was, gibt vielleicht 20% des Marktes, den wir nicht kriegen, aber der soll uns auch relativ egal sein. Wir sind hier mit den Brot-Butter-Lösungen unterwegs, in einem großen Rahmen, damit sind wir ganz gut unterwegs. Damit können wir schneller unsere Abschlüsse machen. Alles andere ist bei uns nicht vorgesehen. Das Einzige, was vielleicht nochmal kurz nachgehandelt wird, sind irgendwelche Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen, sonst irgendwas, aber eben nichts in der Sonderkundfiguration oder sowas. Und da ist es, da bin ich bei dir, da ist es so, da habe ich nochmal ein ganz anderes Aufgabenthema, eben im technischen Vertrieb, im Investitionsvertrieb, im Key-Account-Vertrieb, als rein in den Vertrieb nach innen. Das heißt, meine Arbeitszeit teilt sich ja auch ganz anders auf. Ja, deshalb ist es auch für mich auch immer ein relativer Witz, wenn zwei oder drei Vertriebler, also früher gab es schön bei Xing immer diese Diskussion, wenn zwei oder drei Vertriebler übereinander diskutieren, wie man denn Dinge macht. Und ich denke so, Leute, ihr kommt aus völlig verschiedenen Branchen, völlig verschiedenen Vertriebswegen. Für jeden von euch mag das, was er sagt, richtig sein. Das gilt aber für den anderen nicht. Es macht zwar Sinn, auch mal über den Tellerrand zu blicken und sich vielleicht Ideen, Impulse von anderen zu holen. Ja, mal drüber nachzudenken, aber oft sind die Dinge eben nicht einfach wie so eine Schablone übernahmefähig. Und oft ist ja eben hier auch der Punkt, neben dem Mindset-Thema, dass manche Leute eben ja auch gar nicht aus einer, ja, ich nenne es mal Vertriebsblase in die andere rüberspringen können. Es gibt Leute, die sind einfach top am Telefon, die leben aber von der, ich nenne es mal einfach, Inkognito-Situation hinterm Bildschirm, ja, dass sie bestenfalls im Webmeeting gesehen werden. Die können aber vielleicht selber nicht durch Körpersprache, durch Gestik, Mimik im persönlichen Gespräch überzeugen. Und es gibt andere Leute, die ganz einfach sagen, boah, mir fehlt das. Ja, Corona-Zeit haben wir alle gelitten, weil ich konnte nicht mehr zu Kunden rausfahren. Ich brauche doch meinen kompletten Spielbereich, ja, wo ich mich mit meinen 1,95 und 150 Kilo oder wie auch immer jemand dann groß ist, ja, oder auch eben nicht groß ist, oder mit meinem roten Anzug aufbauen kann. Das ist ja das, was viele auch haben. Oder hey, ich bin halt der Typ, ich kann super Projekte machen, aber ich wäre nicht in der Lage, schnell zu drehen, weil mir, was weiß ich, allein schon hier die Abschlussfragen fehlen. Ja, ich nicht der Typ bin, der solche ab. Also deshalb zu sagen, so ein Vertriebler ist in einer Richtung gut, in einem System, nenne ich mal, auch wieder passend, um da den Bogen wieder zu schwingen. Aber ich kann nicht hier einfach jemand 1:1 aus einem System A rausnehmen und in ein komplett anderes Vertriebssystem reinpacken. Aus meiner Sicht funktioniert das vielleicht in 10-15% der Fälle, weil die Leute hier genug Anpassungsfähigkeit besitzen oder vielleicht sogar tatsächlich genug Talent. Aber in 85% der Fälle aus meiner Sicht funktioniert das nicht, weil es einfach kein Match mehr ist. Wie siehst du das?
Sehe ich genauso. Ich komme jetzt vielleicht mit einem Stereotyp und da kannst du mir vielleicht eine Antwort zu geben. Ich würde sagen, tendenziell ist der Vertriebler, der gemeine Vertriebler, eher eine One-Man- oder One-Woman-Show als der Key-Accounter, der per Definition ein Teamplayer sein muss, weil er mit so vielen Personen auch im Unternehmen sich abstimmen muss und auf so viele interne Faktoren auch angewiesen ist. Siehst du das auch so?
Ich muss jetzt aufpassen, wie ich es formuliere. Denn man sagt ja mehr und mehr, dass die Zeit der Lonely Wolves vorbei ist. Die auch sagen, mein Kunde, ja, oder wie der Kevin, der Marketing-Kevin immer sagt, mein Schatz, der immer so ein bisschen an Gollum erinnert. Die Zeit sollte eigentlich vorbei sein. Dennoch sehe ich es so, dass immer noch sehr viele tatsächlich auch unter dem Aspekt agieren, hey, der Kunde ist vielleicht unser Unternehmenskunde, aber am Ende des Tages kauft der Kunde bei mir, weil wir in einer Human-to-Human-Beziehung sind, weil die Chemie gut passt. Und gut, im Versicherungsbereich war es ja oft sogar so, die Leute sind damit zu einer anderen Versicherung gewechselt. In unserem Bereich könnte es jetzt vielleicht nicht so, wird es jetzt nicht so sein. Aber trotzdem ist oft auch noch eine Bezugsperson tatsächlich da. Und auch wenn ein Team dahinter steht, vielleicht ein regionaler Techniker, der den Kunden auch regelmäßig mit betreut. Ein Innendienst, der Tandempartner des Außendienstlers oder des Vertrieblers ist, so rum einfach. Also ein Backup oder ein Backoffice, ja, dass das eben die administrativen Aufgaben erfüllt. Es gibt ja auch telefonische Vertriebler. Auch wenn die da sind, sind die trotzdem aus meiner Sicht tatsächlich für viele Kunden selber von sekundärer Bedeutung. Ja. Jetzt aus der Kundenbrille. Intern sollte es aus meiner Sicht aber dennoch so sein, dass das Ganze wie drei oder wie Zahnräder funktioniert, weil wenn ein Zahnrad nur in irgendeiner Form, wissen wir von der Uhr, ja, wir reden über ein Zahnrad, das einen Bruch hat oder eine Stelle, die nicht mehr ganz rund läuft, dann wissen wir, dann läuft die Uhr nicht mehr sauber oder bleibt sogar stehen. Und dieses Mühe kann auch letztendlich in einem internen Ablauf, auch in der Kundenkommunikation, auch im Verhalten gegenüber dem Kunden sich sehr negativ darstellen. Aber für den Kunden ist in der Regel tatsächlich eigentlich eine Person sein primärer Ansprechpartner. Und es gibt eben viele Vertriebler, die das nach außen immer noch zelebrieren.
Ja. Also da hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren wirklich sehr viel getan, wo sich, glaube ich, die klassische Vertriebsfunktion und der klassische Key-Accounter auch angenähert haben, weil wenn ich daran denke, als ich vor 20 Jahren diese Trainings für die Key-Accounter noch gegeben habe, dann war zum Beispiel ein Credo, du musst dir in diesen Key-Accounts, die per se bei den Kunden, für die ich gearbeitet habe, sehr große Key-Accounts waren, dann brauchst du einen Sponsor, den haben wir das damals genannt. Ne? Am besten jemand im Vorstand, der völlig überzeugt war von dir und deinen Produkten oder deiner Dienstleistung. Und wenn du diesen einen Sponsor identifiziert und gesichert hast, der nächste Schritt ist, zieh dir in Anführungszeichen einen zweiten heran. Weil der erste kann dann mal das Unternehmen wechseln, etc.
Ja.
Ich glaube, diese Hebel hat man heute so gut wie gar nicht mehr. Durch die ganze Digitalisierung, CRM-Funktion etc. ist das Menschliche auch auf der Key-Account-Seite wenig, ich will nicht sagen unwichtig, aber weniger wichtig geworden.
Ein Verbündeter macht schon Sinn. Vor allen Dingen im einzelnen Projekt tatsächlich. Also jemand, der wirklich, und das muss nicht immer der Projektinitiator sein. Das kann auch jemand sein, der in einer vielleicht sogar tieferen Ebene irgendwo steckt, der aber in dem Projekt mit drin ist, macht ein Verbündeter durchaus Sinn, der dann auch so ein bisschen das Sprachrohr ist und sich vielleicht auch stark macht, weil er entweder weil der persönliche Bezug gut ist, oder weil er einfach sagt, boah, die haben unsere Lösung verstanden, die haben genau verstanden, was wir wollen, denn auch darüber müssen wir uns im Klaren sein. Die Leute, die am Ende die finale Entscheidung fällen oder das Geld geben, das sind nicht immer die, die selber eigentlich im Projektgedanken sind. Und selbst ein Projektingenieur, der das Ding, schriftlich skizziert, ist nicht auch immer unbedingt der hundertprozentig den Gedanken erfasst, der vielleicht aus einer, ich nenne jetzt mal wieder meinen Sektor, aus der Produktions-, aus der Logistikebene kommt. Ja, da sind manchmal schon auch Abweichungen zu finden. So, und dann muss der Verbündete natürlich eben der sein, der sagt, ja, komm, hier haben wir aber wirklich zu 100% das, was wir gerne hätten. Ja, wir haben, was weiß ich, Sicherheit durch eine hohe Serviceabdeckung oder Sicherheit durch eine verlängerte Gewährleistungszeit. Oder eben, was weiß ich, wir haben eine Lösung im Nachgang, die uns gewährleistet, dass wir keine Fehler machen irgendwie, weil wir danach technisch auslesen und. Das muss ich aber natürlich vorher irgendwo eruieren und natürlich auch rausfinden. Und diesen Verbündeten muss ich überzeugen, weil dann ist der tatsächlich ein Fürsprecher. Also sehe ich immer noch so, dass diese Rolle wichtig ist oder dass es den geben kann, so rum.
Ich habe nicht gesagt, dass sie unwichtig ist. Ich habe nur gesagt, sie ist zumindest im Key-Account-Management weniger wichtig geworden, als es das mal war.
Wie gesagt, bei Key-Accounts
die Kaufkriterien einfach zu objektivierbar geworden sind.
Ja, und du kannst natürlich gerade wenn du einen strategischen Einkauf hast, ja, also wenn du sonst weißt, hey, guck mal, unsere Einkaufskriterien sind XYZ, gerade so ein strategischer Einkäufer, der da vielleicht mit irgendeiner komplexen Matrix arbeitet, der sagt dir in der Regel nicht, was Phase ist. Und das weiß auch kein anderer irgendwie in diesem Unternehmen. Und dementsprechend kannst du auch einen Einkauf mit einem strategischen Einkäufer schlecht befriedigen. Ja, weil du, ja. weil es einfach, ja, ist es jetzt, ich nehme wieder die Begriffe von gerade, ja, ist jetzt für den die Gewährleistungserweiterung relevant oder gibt er dem Ganzen eine Null, ja, und keinen Pluspunkt, weil er sagt, ja, komm, das ist mir relativ tüt, dafür ist aber vielleicht die Netzwerkabdeckung mit Technikern relevanter oder dass man ihm einen Full-Service-Vertrag anbietet oder ich weiß nicht was, vielleicht sogar das Herstellungsland irgendwelcher speziellen Artikel oder Verbrauchsteile, die drin sind. Ne? Auch das kann ja eine Rolle spielen. Also da weiß man bei strategischen Einkäufern, weil die da komplett hinterm Berg halten, was deren Kriterium ist. Ja, es ist ja nicht nur der Preis für die, die halten komplett hinterm Berg. Paco, du siehst es mir nach. Ich gucke gerade mal auf die Uhr. Ich bin erschrocken, dass wir schon 40 Minuten reden. Die Zeit ist wie im Flug vergangen.
Jetzt hör doch mal auf, die Uhr zu gucken.
Ja, ich höre schon auf. Ich wollte es ja nur angekündigt haben, ja. dass wir, ich befürchte tatsächlich, uns irgendwann noch mal ein zweites Mal treffen müssen, wenn du Bock hast.
Unfassbar. Ja, sehr gerne.
Aber ich würde für heute tatsächlich so langsam Richtung Ende kommen, wenn das für dich okay ist.
Ja.
Und zum Ende, auch da gibt es ja Ritual oder vielleicht auch ein System, ich weiß es nicht. Ist es ein System bei mir? Du darfst mir selber eine Frage stellen. Jetzt muss ich zu irgendeinem Thema, das kann mit unserem heutigen Thema zusammenhängen, kann aber auch mit einem völlig anderen Vertriebsthema zusammenhängen oder Business-Thema. Du darfst mir eine Frage stellen.
Hervorragend. Mir ist gerade eine eingefallen. Du hast ja erwähnt, dass du auch Musiker bist. Ich bin kein Musiker, aber ich liebe Musik. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn du in deinen vertrieblichen Aktivitäten mit Leuten in Kontakt kommst, die auch Musik machen, ist da sofort dann eine gewisse Connection da zwischen euch und wie wirkt die sich aus?
Man muss natürlich im Gespräch erstmal tatsächlich auf den Punkt kommen. Also wenn ich bei Leuten bin, wo das Gespräch vielleicht nicht im Besprechungsraum stattfindet oder auch eben nicht in der Produktion, was ja bei uns oft der Fall ist, dann ist es natürlich schwierig, das anhand von Sachen zu sehen. Aber wenn es im Büro ist, da sieht man ja oft was. Also Musiker haben oder Leute, die musikaffin sind, haben meistens immer irgendwas auch im Büro, wo man es sehen kann. Ja, bis hin zu wirklich einer Gitarre, die da irgendwo steht oder eben.
Oder eine goldene Schallplatte.
Naja, eine goldene Schallplatte vielleicht manchmal, ja. Ja, auch das hat schon, was weiß ich. Und wenn es ein Geschenk ist von irgendwem, was weiß ich, zum Jubiläum gab es das Ding dann in Silbern mit irgendwas. Also ich frage die Leute jetzt natürlich nicht gezielt in die Richtung, Mensch, machen sie eigentlich auch Musik? Wobei ich tatsächlich manchmal das erkläre. Nein, es gibt im Druckerbereich gibt es verschiedene Methodiken, wie so ein Drucker drucken kann. Und da gibt es auch das sogenannte Piezo-System. Und ich sage immer so ganz gerne, ja komm, das Piezo-System ist ja halt so ein bisschen, ist halt Überschwingung und kennt man ja vielleicht den Piezo-Tonabnehmer von der Gitarre. Witzigerweise gibt es dann Leute, die denken, ja, ja, genau, kenne ich. Ich habe ja auch, spiele auch Gitarre oder mein Sohn spielt oder wie auch immer. Das ist vielleicht so ein bisschen tricky, um ranzukommen. Aber wenn sich irgendwo rausstellt, dass die Leute so ein Hobby haben und ja, irgendwie kommt man immer auch drauf, dann ist das natürlich schon ein Punkt, um die persönliche Bindung noch mal ein bisschen zu erweitern. Ja, Vertrieb ist ein Menschengeschäft und dann gibt es auch witzigerweise keine Diskussion. Das ist ja mal das, was uns so vorgeworfen wird. Also ich meine, ich bin jetzt kein Schlager-Fan, aber ich kann durchaus gutieren, wenn jemand Musik macht und dabei dann auch Schlager spielt. Und mein früherer Schlagzeuger aus der Band, der war studierter Jazz-Drummer, hat aber, ich weiß nicht, wie viele Schützenfeste bespielt mit Schlager und so einem Gedönse, weil er einfach sagt, hey, mit Jazz verdienst du kein Geld. Das ist das Problem dabei. Wenn du leben willst und wirklich Berufsmusiker sein willst, musst du eben auch in sauren Apfel beißen. Ja, 80% Scheiße spielen, sorry, um dann 20% das machen zu können, was den Herzensding ist. Und Leute, die Musik machen, Ja, also wie gesagt, eigentlich gutieren die alles tatsächlich, auch wenn es nicht ihre bevorzugte Musik ist, weil es da einfach um dieses was machen geht, um dieses Handmade irgendwo geht, natürlich auch um dieses am Instrument sein dahinter, und das ist das Spannende. Also es gibt eben Musik, wo jemand sagt, boah, ich finde das toll, wenn Leute das machen, aber ich könnte es mir eben nicht den ganzen Tag selber könnt mir nicht den ganzen Tag anhören oder mir danach den Radiosender aussuchen, wenn ich im Auto bin. Musiker, und das ist aber nochmal ein ganz anderes Thema, du kannst, viele nehmen ja immer die Analogie zwischen dem Sport und dem Business und sagen so, du kannst gewisse Dinge rausfiltern, rauslesen, wenn jemand Sport macht, was weiß ich, Stichwort Disziplin, und dann geht es ihm mit sich selbst gut um. So, Leute, die Musik machen, da weiß ich auch ganz klar, hey, die trainieren regelmäßig oder üben halt in dem Sinne, ja, selbst wenn es nur eine Kellerband ist, in der Regel wird zum Instrument gegriffen, werden Dinge gemacht. Das heißt, hier ist eine Übungssache dabei, man will Dinge auch verändern, man hat vielleicht eine eigene Innovationskraft. Also auch aus Musik kann man eine Menge fürs Business letztendlich lernen, wenn jemand Musik macht. Ja.
Davon bin ich überzeugt.
Gut. So, wir kommen fast zum Ende. Du bekommst das sogenannte vorletzte Wort.
Aha.
Ja, du bekommst das vorletzte Wort. Das vorletzte Wort ist nämlich, du darfst zu irgendeinem Thema, ob das mit unserem heutigen Thema des Podcastes zu tun hat oder mit irgendwas anderem, mit irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt, darfst du noch ein finales Statement machen. Zu irgendwas. Mhm.
In einer systemischen Coaching-Ausbildung lernt man auch sehr, sehr viel über sich selbst. Und etwas, was ich schon wusste, aber vielleicht noch nicht gut gelebt habe und woran ich auch wahrscheinlich in Zukunft mein ganzes Leben noch arbeiten werde an mir selbst, ist, Menschen nicht vorzuverurteilen und auch zuzugestehen, dass Menschen, die anders sind, ne, Diversität ist ein Riesenthema bei uns heutzutage, diese Diversität, und das bin ich mir selbst schuldig als Person, zu akzeptieren und respektvoll und wertschätzend mit Menschen umzugehen. Das habe ich noch mal mehr auch in meiner Ausbildung gelernt. Das ist mir sehr, sehr wichtig.
Das ist ein sehr, sehr schönes und sehr, sehr wichtiges Statement. Ja. Ja, wir kommen zum Ende. Den Paco, ja, den Link zu Paco, ihr kriegt ihn natürlich bei LinkedIn. Gibt es auch andere Kontaktmöglichkeiten, wie jemand hat zu dir Kontakt aufzunehmen, oder ist LinkedIn bevorzugt?
LinkedIn ist schon bevorzugt, und dort stehen ja auch meine anderen Kommunikationsdaten. Aber bei LinkedIn, das funktioniert eigentlich immer sehr gut.
Perfekt. Also das Profil von Paco packen wir in die Shownotes. Das war's für heute. Habt eine gute Zeit. Yes. Macht was draus und Glück auf. Danke dir.
Ciao, ciao.